Yeah, on the one and twos, straight from the Four Seasons Landscaping Center in Los Angeles sind wir hier und verlesen Unwahrheiten. Ja. Rudy Giuliani.
Man muss dazu sagen, der Philipp ist jetzt nicht so gut drauf, weil es gerade schwerwiegende technische Probleme gab.
Bestens drauf.
Es erinnert mich ein bisschen an die Wahl in den Staaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob da alles mit rechten Dingen zuging, ich weiß es nicht.
Also, um nochmal den, wir erinnern uns, vielleicht gebe ich es auch nicht richtig wieder, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich letztes Mal eine völlig überheblich rhetorische Art, die dich schockiert hat, zum Besten gab, als du sagtest, dass du dem Trump nicht zutraust, dass er es riskieren würde, irgendwie einen Bürgerkrieg oder so, oder dass er die Wahl nicht anerkennen würde oder seine Leute anstacheln würde. So weit würde er doch nicht gehen, nur um sein Amt. Ja, also mich wundert nichts mehr jetzt, wo warum er auch diese doppelten Barrikaden, der hat es von Anfang an, es war so klar, ich habe es dir gesagt, ich wusste es und man wusste es seit einem halben Jahr, er wird die Wahl, wenn er verliert, nicht anerkennen und alles machen, um seine Autokratie, die nächsten drei Terms noch regieren zu dürfen.
Also Montag 19:30, ich habe das letzte Mal nachgeschaut, jetzt, also gerade eben gibt es noch keinen Bürgerkrieg in den Staaten, von daher sehe ich mich nicht weit bestätigt.
Nein, ich hab die Frage, die wir gestellt hatten, war nicht, sind die Trump-Anhänger krank genug, um ihm so weit zu folgen? Die Frage war es, wird er es riskieren? Und da bitte ich dich doch mal, die ganzen Pressekommentare, die er live rausgehauen hat und die Tweets von ihm anzugucken. Und wenn man in einer demokratischen Wahl, wenn es auf einmal nicht mehr so gut läuft, sagt, wir müssen die stoppen, die klauen uns was, wir müssen die aufhalten. Ich bin positiv überrascht von Fox News und den Trump-Hoscheks, dass er es nämlich versucht hat. Er hat es versucht und es ist ihm bis jetzt noch nicht gelungen.
Ja, ich gebe dir schon recht. Das ist natürlich wahnsinnig albern, was er da so gemacht hat. Da braucht man gar nicht lange
drüber
reden.
Albern finde ich eine Vokabel, die sehr
da verniedliche ich es schon wieder ein Stück weit. Aber ganz ehrlich, inzwischen geht es mir komplett am Arsch vorbei. Der Typ ist Geschichte und der wird sich jetzt wahrscheinlich dann auf Twitter noch täglich dann zu irgendwelchen politischen Themen melden und wird wahrscheinlich auch noch lange jetzt darauf rumreiten, dass die Wahl aus seiner Sicht nicht fair gelaufen wäre und so. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Kein Mensch nimmt den Typen überhaupt noch für voll. Also jeder macht sich jetzt schon über den lustig. Das Thema, ich bin mir sicher, Thema hat sich jetzt erstmal erledigt.
Nein, pass auf. Du hast gerade zu viele Sachen gesagt.
Ja, aber ich muss doch erstmal ausführen.
Es haben mehr Leute als
das
letzte Mal.
Das ist ja nur eine Frechheit. Das ist ja fast schon Trump-esk, was du hier machst.
Du sagst, ihr nimmt niemand. Ich muss ganz kurz. Fake News. Du redest sonst nämlich 10 Minuten.
Genau, dafür bin ich. Ich bin einer der Menschen, die wirklich das Wort, wenn sie es mal ergreifen, dann auch gerne wieder abgeben.
Ich kann doch nicht so lange mir den ganzen Scheiß merken, was ich sagen will. Du hast gerade gesagt, dass den keiner mehr ernst nimmt, der ist abgewählt. Mehr Leute haben ihn dieses Mal gewählt und die sind alle immer noch in der Hoffnung, dass er auch weiterhin... Also
nein, die wählen doch nicht Trump, die wählen doch die Republikaner, weil sie weiterhin...
Bitte?
Die wählen, im Endeffekt wählen die doch nur ein Konzept, die wollen weiterhin ihre Waffen behalten und die wollen weiterhin, zum Beispiel gegen Abtreibung und so. Trump, natürlich wählen auch Leute Trump, aber da gibt's genügend Leute, denen könntest du einen Waschbären mit einer Mütze hinsetzen und die würden für den abstimmen. Das ist ja auch ein Fakt, den darf man einfach nicht außer Acht lassen. Und dazu kommt, dass Joe Biden nun wirklich fast so eine Art Waschbär für die Demokraten ist mit einer Mütze. Also das ist ja eigentlich wirklich ein Typ,
Es ist so viel gehäuftes Unwissen, was da gerade
ist. Guck dir doch mal diesen Menschen an, wenn du den siehst mit seinem Fake-Sprint, den er da auf der Bühne hinlegt. Das ist so leicht zu durchschauen, was er damit symbolisieren möchte. Das ist alles so ein Schmierentheater, so ein Kasper-Theater. Da kotze ich ab. Wenn die Amerikaner und wenn die Demokraten wirklich was verändern hätten wollen, dann hätten sie Bernie Sanders dahin geschickt. Denn der hätte die erste Wahl schon gegen Trump gewonnen, da bin ich mir sicher. Und die zweite hätte der vor allem nicht so knapp gewonnen, sondern deutlich. Und da sieht man halt schon wieder, es geht doch gar nicht um die Person an sich.
Ich merke immer mehr, du bist ein Amerika-Politik-Experte.
Ja.
Wenn du wirklich denkst, dass Bernie Sanders, der in den Augen der Amerikaner ein Kommunist ist, es gegen Trump geschafft hätte, genauso wie Ortez, wie heißt er nochmal, ich vergesse immer ihren
Kurt
zweiten
Cobain.
Namen. Nein, Cruz Ortez, die New Yorkerin.
Ted Cruz.
Na, Mann. Ocario Cortez oder so, scheißegal. Es ist so viel, was ich zu, das ist das, was mich nervt. Und da muss ich dann alles rektifizieren. Wie heißt es? Egal. Also, erstens, es ist nicht allen scheißegal. Es ist auch nicht so, dass die Republikaner sagen, scheißegal, wer da wählt, die hätten auch einen Waschbären gewählt. Das ist gerade das ist es ja gerade nicht. Trump hat eine Welle für die Republikaner gebracht eine positive in ihren Augen Movement gestartet. Den Trump sind die noch lange nicht los. Und du siehst es ja jetzt in Fox News und in der Republikanischen Partei, dass die den immer noch nicht los sind, weil es gibt zwei, drei, die gesagt haben, so, fertig jetzt, schreib jetzt deine Concession-Speech, aber der allergrößte Teil hält sich zurück oder versucht ihm immer noch den Arsch zu lecken. Und die haben dann, übrigens, Laura Graham auf Fox News gestern, Trump ist nicht mehr Präsident, der sollte das anerkennen, aber die Republikanische Partei ist noch nie so Trump gewesen wie jetzt. Und das meinte sie positiv. Weil, wie gesagt, was er das letzte Mal an Wählern mobilisiert hat und was er dieses Mal, dass er das noch getoppt hat, ist für die Republikaner ein Segen. Und
ich möchte und gleichzeitig gleich mal mit natürlich einem Fluch. Fakt intervenieren. Du wirst mir sicher...
Ach, was ist das? Das ist ja Trump-Methoden hier.
Okay, ja, und zwar wirst du auch dieses tolle Video gesehen haben, als irgend so ein
Comedian, Freedom.
Irgendein Comedian ist halt auf so einer Wahlveranstaltung gewesen von Trump und hat gefragt, würden Sie Trump wählen, wenn er zum Beispiel, wenn rauskäme, er hätte, er würde immer nur nackt im Weißen Haus rumrennen, wenn rauskäme.
Ich glaube, du meinst den Pecker Report, oder? Der immer auf genau, den Rallies ist. So ein weißer Typ, recht hager, groß, dunkle, braune Haare.
Ja, das kann schon hinkommen. Auf was ich eigentlich hinaus will, ist, dass alle Trump-Anhänger gesagt haben, ja, nee, also das ist für mich okay. Und vor allen Dingen hat er ja das dann immer geschickt gemacht und hat gesagt, ja, hat ein Beispiel gebracht, ein Negativbeispiel aus Sicht der Trump-Leute über Biden und konnte das dann im Endeffekt über Trump auch so wiedergeben, dieses Beispiel. Und bei Biden hat es natürlich den Leuten immer gestört, bei Trump war es dann nicht egal, aber ja, ich
der macht das halt immer, der ist so geschickt. Du musst dir mal diese Pecker Reports, glaube ich, heißen die. Das ist übrigens ein Item aus der Today Show, ja. Was regelmäßig kommt und der hat schon vor Trump auf diesen Rallyes, also bevor er Präsident war, schon immer die so vorgeführt. Und der hat auch diese, der schafft es auch wirklich, dass Leute sagen, man muss den gesamten Report zur Russia-Affäre lesen, dann wird man sehen, dass er unschuldig ist. Und dann fragt er, haben Sie ihn gelesen? Er so,
ja, das habe ich gesehen.
Nein. Genau. Und dann fragt er immer wieder, aber man sollte ihn lesen. Ja, sonst sollte man Mund halten. Ja, aber Sie, nur zur Sicherheit, Sie haben ihn nicht gelesen. Nein, und so.
Ja.
Und das ist ein One-Joke-Monster, was
er
schafft, die ganze Zeit zu machen.
Es geht ja da gar nicht um das, was Trump als Politiker darstellt, sondern da geht es ja einfach, die sind Fans sozusagen von einem Verein und dem
Nein, hinterher. Nein, das ist das, was du nicht verstehst, scheinbar, Entschuldigung, ich muss es aber sagen, dass Trump eine Sekte geschaffen hat. Es geht überhaupt nicht um die Partei, es geht um Trump. Und Trump hat die Partei im Griff. Die können gerade nichts machen, weil sie wissen, dass fucking, ich weiß nicht wie viele Millionen, 71 Millionen Menschen haben für Trump gewählt, Republikaner. Wann haben die das denn das letzte Mal gehabt? Noch nie. Also von daher, denen geht's um Trump. Und wenn du mal guckst auf diesen Trump-Wahlkampfveranstaltungen, diese Pecker Reports, dann wird dir auffallen, dass die nicht Republicans oder We Are Strong oder Conservatives, sondern dass die alle Trump fressen haben und es nur um Trump geht. Und Trump ist der Beste. Ja immer
personenbasierte Wahlkämpfe, das stimmt schon. Aber trotzdem steht da
aber
eine Partei. Also du wirst ja auch nicht sehen, dass die Leute, weiß ich nicht, für die Demokraten dann auf die Straße gehen und schreien, wir sind tolle Demokraten oder sonst irgendwas, sondern die rufen ja dann auch immer den Namen des Präsidentschaftskandidaten.
Nein, und
des
aber, Vize. Klar, die rufen Biden Harris. Aber auch da, finde ich, ist schon recht auffällig, dass dieser Personenkult bei Biden überhaupt nicht so gegeben ist. Und ich glaube, dass diese Negativmaschinerie echt wirkt, sogar bei Menschen, die hoch aufgeklärt sind. Damit meine ich natürlich nicht dich.
Ja, ja, klar, habe ich mir schon gedacht.
Weil wirklich viele Leute auch sagen, hey, der Biden, der ist ja auch nicht mehr, der ist ja dement oder der fingert jeder Frau in die Haare.
Aber ein 78-jähriger Mann ist für mich einfach als Präsident, für mich persönlich wäre es jetzt nicht unbedingt die richtige Wahl.
Da will ich dir gar nicht mal widersprechen, dass generell jüngere Menschen es brauchen. Aber in diesem speziellen Falle sollte man sich Biden mal angucken. Und Biden ist jemand, der immer es geschafft hat, auch mit der anderen Seite zusammenzuarbeiten. Und das wirst du bei Bernie Sanders nicht gehabt haben. Und die haben gar keine andere Wahl. Selbst wenn sie in Atlanta noch die beiden Senatsstimmen kriegen, und die sollten sie auf jeden Fall kriegen, da müssen sie immer noch von der anderen Seite Leute überzeugen, um Gesetze und Entscheidungen voranzukriegen und ein Wahlprogramm. Von daher ist dieser alte Opa vielleicht genau der Richtige. Aber ich verstehe es natürlich. Es ist lächerlich, dass zwei über 70-Jährige den stressigsten Job der Welt angehen. Aber was ich wirklich, wirklich sowas von genieße, ganz ehrlich, ich wäre ja fast schon, und nicht um Recht zu behalten in dieser Diskussion, weil ich werde immer Recht behalten.
Es ist so erbärmlich.
Es ist eine Frechheit. Ich genieße gerade so, dass Trump nicht aus seiner Haut kann und einfach Trump bleibt. Weil es hätte ja auch sein können, dass alles schon vorbei ist. Dass Trump direkt am Abend sagt, ich kenne es an, ich habe unserem Ding gratuliert und ich hoffe, er wird meine großartige Arbeit weiterführen können oder irgend so ein Blödsinn. Aber dass er als gerade mal ein bisschen über die Hälfte der Stimmen ausgezählt werden, vor die Kameras stellt und sagt, ich habe gewonnen und gleich austeilt und gleich wieder die Pollsters und die Media und bla 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 und wieder sich vor den Spiegel stellt und wankt eigentlich. Das ist das, was er macht immer. Und dass die danach, als sich das Blatt gedreht hat, also erstmal, ich finde es geil, dass Trump die ganze Zeit gerufen hat, macht keine Briefwahl. Und sich dann wundert, dass am Ende, wenn die Briefwahlstimmen ausgezählt werden, da kaum noch Republikaner dabei sind. Aber es hat was von einer langen Staffel oder nicht Staffel, doch einer ganzen Serie, die man sich angeguckt hat. Ja. Und irgendwann hast du Fackeln im Sturm gesehen? Da bist du zu jung für. Und da warst du noch im Osten, glaube ich.
Also, ich kenn's. Ich hätte es auch sehen können, aber es hat mich nie so richtig gepackt, möchte ich mal sagen. Ich bin ja sowieso kein Mensch, der viel Filme guckt. Das haben wir ja schon ein paar Mal erörtert hier.
Nein, aber in
also habe ich nicht gesehen.
Kurz, okay, weil in Fackeln im Sturm ist der Villain eigentlich David Carradine. Und er ist so ein böser Farmer und er schlägt unsere Hauptdarstellerin, in die Patrick Swayze verliebt ist und misshandelt sie und ist sowieso ein ganz schlechter. Er ist auch übrigens, sowas schafft nur Hollywood, der Patrick Swayze ist praktisch ein Guter, der ist gut zu seinen Sklaven und der David Carradine ist der böse Sklavenhalter. Und ich kann mich echt noch erinnern, dass der Patrick Swayze dann irgendwann seinen Freund im Norden besucht und da dann geschockt ist, weil es den Arbeitern, den Weißen hier ja noch viel schlechter geht als den schwarzen Sklaven. Alter Schwede, Kinnlade eigentlich. Aber
wobei, David Carradine kenne ich natürlich von Kill Bill. Da hat er mir sehr gut gefallen. Und von seinem legendären Abgang bei Sexspielchen, ich glaube Ende, wann war das, 2010 oder so? Was? Irgendwann hat er sich doch mal bei so Sexspielchen selbst Wasser hängt, oder?
Das weiß ich nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Ehrlich gesagt, es gibt voll viele so Celebrities oder überhaupt Menschen, die sich mit so einem Gürtel irgendwie beim Masturbieren. Und ich hab's im Happy Day, ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast, darüber gehabt, dass ich manchmal sehr lange die Luft anhalte. Unterbewusst. Und da war ich manchmal so, dass ich denke, bin ich vielleicht so ein bisschen jetzt in demselben Spielplatz wie die Gürteljungs, die dann zu Hause gefunden wurden. Also ehrlich gesagt, so geil kann der Orgasmus nicht sein, dass ich das Risiko eingehen werde. Obwohl andererseits kann es einem ja eigentlich scheißegal sein.
Ich habe mal gerade nachgegoogelt. Also ich finde bei Wikipedia jetzt nur folgenden Hinweis auf einen unnatürlichen Tod. Der Tod erfolgte durch einen autoerotischen Unfall. Nach Angaben seines Managers hielt sich Carradine zu Dreharbeiten für den Film Stretch des französischen Regisseurs Charles in Thailand auf.
War der Nachname so schwer auszusprechen?
Nee, der heißt Charles. Der berühmte geil. Charles aus Frankreich.
Aber to make a long story shorter, und man hat sich diese ganze Scheiße die ganze Zeit angeguckt und er ist so ähnlich wie Trump. Also weißt du, wie viel Trump-Reden ich mir angeguckt habe und ja, teilweise, also
aber warum?
Ich finde, es ist so dreist, was er gemacht hat alles, weil ich einfach ein politischer Mensch bin. Ich habe schon immer der, warum lachst du?
Nein, es klingt halt wieder so, weil ich eben ein politischer Mensch bin, das impliziert so ein Stück weit, du nicht. So.
Nein, überhaupt nicht. Du fragst mich, warum ich mir stundenlang... und ich habe es auch bei Obama gemacht. Ich habe bei Obama übrigens auch die ganze Nacht wach gesessen bei der Wahl damals.
Das ging mir übrigens auch so, weil ich die Reden so beeindruckend fand.
Ja, das ist halt...
Boah, das ist halt ein Mega-Rhetoriker.
Anderes, ja. Und ich habe bei Bush und alle... Also ich bin sehr lange...
Gut, bei Bush muss ich vielleicht auch noch einen Satz dazu sagen. Bei Bush habe ich das meiste einfach... Also nicht verstanden, nicht weil ich jetzt so schlecht Englisch spreche, deswegen auch, aber es war dann wirklich doof. Eher, ich habe es halt einfach nicht verstanden, was er gesagt hat. Also manchmal dachte ich, dass er tatsächlich irgendwie einen Hirnschlag gerade hat auf der Bühne. Das ist echt merkwürdig gewesen, vor allem dann zum Schluss hin fand ich Bush echt extrem schwierig. Also was ist denn da eigentlich passiert mit dem zwischendrin?
Ich weiß nicht, aber ich fand, ich muss sagen, dass ich Bush wirklich, damals war ich natürlich auch noch jünger und dann ist man noch viel mehr dabei.
Das ist jetzt überraschend, dass du früher jünger warst. Ich bin aber heute echt gut. Also ich habe noch zwei, drei Zoten, habe ich mir schon notiert.
Du bist schon ein Wahnsinnsreißer. Übrigens, du unterbrichst mich gerade im 20-Sekunden-Takt, aber ich finde es cool.
Entschuldigung.
Hier hole ich mir praktisch Buße. Hier tue ich Buße. Ich laber am Happy Day Podcast und lass mich dann hier und wie streng du mit mir bist. Nein, pass auf. Und jetzt stell dir vor, du guckst dir ewig diese Seasons an und dann die Endszene, wo der Villain niedergestreckt wird oder wie auch immer, wäre so eine ganz kurze, dass einfach so einer vorbeigehen, ihn erschießt und dann weitergeht und dann so, jetzt gehen wir essen, dass man denkt, was, das war's jetzt? Ich möchte es doch ein bisschen genießen. Der Typ hat mich so lange leiden lassen, ich möchte ihn zumindest kurz leiden sehen, ich möchte ihn jammern sehen, ich möchte ihn heulen sehen. Und deswegen gefällt mir das so gut, was er gerade macht, weil er so scheiße ist. Wir werden nie von ihm zu hören bekommen, sorry, oder ihr habt ja recht oder so. Ich weiß es, ich verspreche es dir, er wird es nicht schaffen, diese Rede zu halten. Also natürlich, ich muss dazu sagen, ich habe die beiden Rede gehört und habe gedacht, unglaublich, wie er versucht zu versöhnen, gleich in seiner ersten Rede, wie er versucht zusammenzubringen. Da habe ich gedacht, so eine Rede hat der Trump bestimmt nicht gehalten. Und dann habe ich mir die Acceptance Speech von der Nacht nochmal angeguckt von vor 4 Jahren oder 3,5 Jahren. Und die Trump-Rede war fast die gleiche. Es war fast die gleiche. Jetzt müssen wir zusammenkommen, wir müssen Amerikaner sind wir, egal von welcher Partei. Also es hat mich ziemlich schockiert. Allerdings, es war natürlich eine geschriebene Rede, was natürlich bei allen, also Biden wird auch jemand haben, der ihm da unter die Arme greift. Aber bei Trump heißt es automatisch, dass es sein kann, dass er 0,0 hinter dem Inhalt dieser Rede steht, sondern irgendwelche Leute sagen, das musst du jetzt machen. So wie jetzt versucht.
Trump schätzt sich auch so ein, dass er der einzige von den neuen Präsidenten wäre, der dann sagt, ey, schöne Rede, aber nicht mit mir.
Ja, natürlich. Das macht er auch oft. Man merkt das ja manchmal, dass er eine Rede hält und wann er die Rede verlässt, merkt man sofort. Also zum Beispiel, wenn er wirklich allem, was er vorher gesagt hat, komplett 180 Grad widerspricht. Und man merkt dann, es muss so schwierig sein, mit diesem Typen zu arbeiten. Also die Leute, die tun mir wirklich leid, die da nur das Beste für ihn wollen. Und er macht selber kaputt. Aber was ich wirklich toll finde, ist, es muss ja irgendwann, jetzt hat er sich auch schon eine Weile verbuddelt. Wollte er nicht heute irgendwann vor die Presse auch treten oder so? Ich weiß es nicht.
Aber also er hat auf jeden Fall vor wenigen Minuten seinen Verteidigungsminister erstmal entlassen, den Esper.
Ah, ja.
Also ich weiß jetzt auch nicht, was da natürlich süß. Der Hintergrund
ist. Es ist goldig, dass er jetzt Leute noch entlässt, die sowieso im Januar arbeitslos sind.
Ja, aber vielleicht war er einer, also der Esper, der gefordert hat, hey, Mr. Trump, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn sie sich jetzt dann doch mal vor
seine
die Kamera
begeben. Seine Tochter oder der Jared Kushner hat es ja scheinbar auch probiert. Aber er ist...
War es nicht Kushner, der dazu aufgerufen hat, dass Städte brennen sollten?
Nee, das war sein Sohn.
Ach stimmt, das war ja Juna. Ja, das war Mr. Juna.
Das ist Donald einer, Trump, also wenn ich jemanden, ich weiß nicht, ich möchte nicht so emotional sein eigentlich, weil dann hat Trump ja das geschafft. Das ist wie die böse Seite der Macht, ja. Und ich muss eigentlich Jedi bleiben, ja. Aber vielleicht bin ich auch die böse Seite der Macht und Trump ist Jedi. Weiß ich nicht. Nee, aber ich lass mich da, ich diesen Don Junior, wenn ich den Trump schon hasse wie die Pest, der Don Junior ist so ungefähr das most despicable piece of shit, das rumläuft auf dieser Erde. Und der hätte gerne gesehen, dass die Städte brennen. Ja, ja. Gerne.
Aber ich sehe es jetzt mal wirklich von der positiven Seite. Stell dir vor, also ich fange mal erstmal mit was Verhinderten an, was der negativ wahrscheinlich gewesen wäre für die ganze Welt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass in den nächsten 1 bis 2 Jahren, vielleicht auch 3 Jahren, diese Pandemie gestoppt wird und somit danach auch wieder ein Aufschwung stattfinden wird. Hätten die jetzt Trump gewählt, hätte der sich natürlich hinstellen können und sagen können...
Hätte auch. Er hat heute gesagt, eine Vaccine ist, die Wirtschaft geht hoch. Obwohl die wegen Biden natürlich, wegen dem Wahlergebnis, gingen überall die Märkte hoch. Und er so, yeah, stocks are up, a vaccine is coming, greatest year for us.
Entschuldigung. Ja, nee, und jetzt ist es halt so, dass Biden derjenige ist, der unter Umständen davon profitieren kann. Und ich sehe es dann gar nicht so sehr so, dass Biden jetzt ganz, er wird davon persönlich profitieren, aber das ist mir erstmal egal. Viel wichtiger ist für mich, dass das wahrscheinlich dann zur, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Biden sich nochmal für eine weitere Legislatur bereitstellen wird. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir gehen mit 82.
Nie im Leben. Ich hoffe, dass er nach 2 Jahren das Zepter übergibt.
Und wenn es nach 4 Jahren ist, okay. Aber was mir halt wichtig ist, dass nicht Trump jetzt unter Umständen sozusagen die Zeit nach Corona für sich hätte nutzen können und dann sich hinstellen können, dass er der Präsident war, der die Staaten nach dieser schlimmen Corona-Pandemie wieder zur alter Stärke zurückgeführt hat. Das ist mir erstmal wichtig gewesen. Und mir ist auch das Zweite, was mir dann wichtig gewesen, dass es nicht ein anderer Republikaner sein kann. Denn es hätte ja auch wirklich sein können, dass zum Beispiel diese Situation dann entsteht, dass es unentschieden ausgeht, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Und dann wäre es wohl so gewesen, dass Biden als Demokrat, ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das dann genau gestaltet. Ich fand nur Folgendes interessant. Wenn Unentschieden entsteht, also das wurde zumindest in einer Live-Reportage so gesagt von CNN, wenn Unentschieden entstünde, dann muss der demokratische Präsident, so wurde es in dem Fall gesagt, mit einem republikanischen Vizepräsident für 4 Jahre.
Okay, aber das wollte ich nämlich nochmal sagen. Wenn es Gleichstand ist im Haus, also dass beide 269 Stimmen haben.
Ich kann mich heute gar nicht richtig konzentrieren, weil jedes Mal das Gefühl habe, ich werde unterbrochen.
Hä? Habe ich dich unterbrochen?
Nein, gerade wo ich damit anfangen wollte, jetzt habe ich das wieder so gestammelt alles und dann ärgere ich mich immer, weil ich dann so blöde dabei wegkomme. Ich muss mich bei meiner Ausführung ordentlich konzentrieren können und nicht die Sorge haben, dass da hinten schon wieder der Trump auf mich lauert und mir ins Wort fallen will.
Aber ich habe, das sind die Besten, ja? Das sind die Besten, die mich die ganze Zeit auch unterbrechen, aber dann... wenn ich sie nicht mal unterbreche, bin ich schuld, dass sie wieder dummes Zeug geredet haben.
Also ich sehe ja hier die Tonspur exakt vor mir herlaufen und ich erkenne ja, wenn ich spreche und wenn dann bei dir der Ausschlag kommt, dann erkennt man schon, dass da der Herr Jordan sich zu Wort gemeldet hat zumindest.
Ja, ich weiß, ich weiß. Guilty is charged, obwohl ich sagen muss, dass wir beide uns noch am wenigsten geben, weil du manchmal hast du auch so Sendungen gehabt, auch... Bei Mathelehrer mit Mundgeruch, wo man dich kaum stoppen konnte.
Aber das ist ja angenehm. Weil mich das Thema, das liegt auch daran, dieses ganze Trump-Wahlthema, das finde ich zwar, das interessiert mich halt so, wie es halt einen deutschen Landsmann interessiert wahrscheinlich. Also so, ja, man verfolgt das, es ist wichtig, klar, aber darum dreht sich jetzt nicht mein Leben. Also ich habe längst nicht so viel verfolgt und zwar nicht, weil ich nicht die Zeit hatte, sondern weil es mich einfach nicht so sehr interessiert hat, wie du zum Beispiel. Also ich habe das halt wirklich auf so einem Tagesthemenniveau alles mitverfolgt.
Zum Glück habe ich das jetzt nicht gesagt.
Wieso?
Weil du vorhin, als ich gesagt habe, hey, ich bin nun mal so politisch interessiert und hast gesagt, willst du sagen, dass ich... Das klingt so, als wolltest du sagen, dass ich es nicht bin. Und jetzt sagst du es selber.
Ja, ich bin ja, man ist ja nicht politisch desinteressiert, wenn man sich jetzt nicht jede Rede anschaut, sondern interessiert bin ich schon. Aber ich verfolge das halt nicht so intensiv, weil ich dieses Gelaber auch nicht ertrage. Also, und da meine ich noch nicht nur Trump, sondern beide Seiten. Das ist halt immer so ein Gewäsch. Das ist halt fast teilweise noch sinnloser als das, was man zum Beispiel im deutschen Wahlkampf dann so hört. Weil es halt wirklich... Also, da wird halt wirklich nur noch das gesagt, was die Gegenseite mehr oder weniger, nicht die Gegenseite, was die Befürworter hören möchten. Und es wird gar nicht mehr so differenziert diskutiert, wie man sich das eigentlich wünschen würde in so einem Moment. Also so geht's mir. Und dann kommt der Trump, der bei seinen Wahlveranstaltungen eigentlich nur noch so eine Art Comedy-Programm abspult. Ja, also da habe ich mir eine Wahlkampfveranstaltung angeschaut und das war halt original wie so ein Stand-up-Comedian, der sich da hinstellt, ab und zu mal eine Line droppt, dann spielt er einen Film ein, dann spricht er mit irgendwelchen Leuten, die im Publikum rumstehen, findet die alle total great und super und was weiß ich, dann bringt er wieder irgendeinen Spruch. Aber
ist das da nicht Trump, eine Trump-Wahlveranstaltung eigentlich gerade für dich noch so das, wo, so eine, also du hast ja gerade angesprochen, diese Floskeln, diese Lehren, die eigentlich nur so einstudierte Wahlkampfsprüche sind, wo man sich erhofft, dass, also wo man den Leuten nach dem Mund redet, so habe ich das verstanden.
Ja.
Wo ich dir übrigens zustimme. Obwohl ich einen riesigen qualitativen Unterschied zwischen Biden und Trump sehe und ich natürlich, es ist beim Biden ist es eher so, dass verschwiegen wird. Also zum Beispiel, was auch so komisch ist mit der Kohle, ja. Es reden alle immer über die Kohlearbeiter. Das sind fucking 50.000 in den USA. Die Solarenergie hat, glaube ich, Hunderttausende. Nie wird da jemand drüber sprechen. Das sind so komische, ich weiß es auch nicht. Aber dann ist doch für dich so ein Trump-Rally wesentlich eher noch anguckbar als eine von einem normalen Politiker, sag ich
mal. Nee, weil es also das ist ja nicht eine Borat-Folge, die ich mir da gerade reinziehe. Also, was ich meine, da habe ich ja zumindest noch irgendwie so diesen Moment, dass ich mir denke, okay, die im Publikum denken, der meint das ernst. Weißt du, so da lache ich mich halt über die Leute kaputt, die ihn zujubeln. Aber hier verstehe ich halt schon, dass das gerade wirklich ernst ist. Und Leute nehmen das ernst und Trump nimmt sich selber ernst. Und die ziehen das mehr oder weniger zusammen durch. Und es gibt genügend Leute, so dass man zumindest mal die Befürchtung haben darf, dass Trump eine weitere Amtszeit bekommt. Und vor der hatte ich jetzt nicht unbedingt Angst, aber ich dachte mir halt so, er hat halt nichts mehr zu verlieren, wie es halt immer so ist in den Staaten bei der zweiten Amtszeit.
Wenn man sich die erste Amtszeit anguckt, hätte man auch glauben können.
Ja, genau. Deshalb. Also, weißt du, da dachte ich schon so ein Stück weit, überlegst, was der in der ersten Amtszeit alles schon gebracht hat, was macht er dann in der zweiten? Und ich weiß nicht warum, aber bei Trump habe ich wirklich die Befürchtung, dass er irgendwann mal so denkt, ey, ich möchte ja als derjenige in die Geschichte eingehen, der wirklich einen Atomkrieg zum Beispiel mit irgendeinem Land mal gestartet hat. Das kann ich mir bei dem schon vorstellen.
Das finde ich insofern Trump gegenüber ungerecht, weil Trump gerade sich kriegmäßig immer völlig rausgehalten hat. Bei Trump sieht man ja auch jetzt.
Ich meine eher, mit Atomkrieg meine ich übrigens nicht mit den Russen oder so, sondern meine ich halt wirklich dann sowas, wie er ja schon mal gegen Nordkorea gedroht hat, ja, also wenn
jetzt... Nee, aber das ist ja gerade, das gut, dass du Nordkorea sagst, weil das ist das, was ich sagen wollte, hättest du mich nicht wieder unterbrochen.
Ja.
er war von Anfang an ein seltsamer Fan von Autokraten, von Erdogan, von Putin, von Bolsonaro, von Kim Jong-un und von diesem Typen in den Philippinen. Wie heißt der nochmal? Duterte oder wie der heißt? Egal. Alles Autokraten und er hat allen Bewunderung ausgesprochen. Und da hat man natürlich zu Recht gefragt, was geht bei dem Typen? Und man hat dann irgendwann gemerkt, diese immer größeren Selbstbeweihräucherungen und dass er immer wieder in seinen Wahlkampfveranstaltungen gesagt hat, 8 more years, 12 more years. Und er hat ja dann auch, manchmal hat er so spaßig so gelauncht, hat geguckt, was passiert damit. Aber er hat auch wirklich gesagt, ey, ich wurde in meinem ersten Term so abgelenkt mit dieser Hoax von Russia, was ja kein Hoax war, dass ich eigentlich einen Extra-Term bekommen würde. Also ich glaube, dass Trump im zweiten Term, dadurch, dass er den Supreme Court voll besetzt hat, dass er wahrscheinlich versucht hätte, die Demokratie langsam auszuhebeln. Und vielleicht hätte er angefangen mit der Presse. Also es gibt so viele Sachen, die man bei Erdogan so gesehen hatte, wo man dachte, hey, da wird der nicht mit durchkommen oder das wird doch nicht passieren. Und ich weiß noch, dass ich bei meinem türkischen Friseur saß damals und gesagt habe, ey, das geht doch nicht, dass der Twitter verbietet. Und dann hat er halt so angefangen, ja, aber weißt du, ich finde schon, wenn die ganze Zeit Unwahrheiten über ihn verbreiten und lügen, dann kann man das doch machen. Ich bin kein Erdogan-Wähler, aber ich finde, was die da, die dürfen auch nicht alles sagen dürfen. Da habe ich gedacht, Alter, und noch was. Ich bin in Portugal mit so einem Bootstrip abgeholt worden. Wir waren mit der Family irgendwo so eine Fahrt machen, dann kamen wir zurück und dann war da irgend so ein Taxi-Typ-mäßiger. Ja, der war, hat man von Anfang an mit dem Bootstrip mitbezahlt sozusagen. Und das war ein komischer Typ, weil der hat dann irgendwie sich drüber aufgeregt, über alles Mögliche hat er sich aufgeregt und hat gesagt, ah, scheiß Demokratie, scheiß Demokratie. Und ich sag, ja, was willst du denn? Und er so, Diktatur! Und er hat das ernst gemeint und er war auch richtig, richtig böse war der. Und er hat es vor allem aufgeregt mit den Waldbränden da, verstehe ich, weil wohl vieles darauf hindeutet, dass die Waldbrände in Portugal zwar so problematisch unter Kontrolle zu bekommen sind, wegen des Klimas, wegen falschem Anpflanzen. Also sie haben sehr viel Eukalyptus zum Beispiel angepflanzt und diese Rinde, die sie da sehen. Alles Bäume, die sehr leicht brennen. Aber es scheint so, als ob da vor allem Spekulanten und Co. da einfach mal Wälder anbrennen, Versicherungsbetrug, keine Ahnung was. Weil ich kenne auch Leute, die gesagt haben, ey, ich bin stundenlang durch Spanien gefahren, Natur alles gleich. Und sobald ich über der Grenze in Portugal war, hat es angefangen zu brennen. Aber ich habe mir gedacht, dieses Diktatur, dieser Wunsch nach Diktatur, dass man den hat, das kann man nur sein, wenn man ein State of Mind hat von mein Mann ist gerade an der Macht und er kriegt wegen dieser doofen Demokratie und diesen blöden Linken und was weiß ich was, kriegt er nichts durch. Und das ist halt das Schwierige. Es ist auch echt teilweise nervig in der Demokratie, ja. Wirst du bei Biden sehen, der hat so schwer, wird das haben mit dem Supreme Court und dem Senat, wenn da sich nicht noch vieles günstig ändert. Und dann denkt man, hey, dann kann man einfach durchregieren. Aber er will natürlich überhaupt keine Diktatur von der anderen Seite. Dann fände er das natürlich total schrecklich. Und das ist eigentlich schon mal ein ziemlich verabscheuenswürdiger Charakterzug, finde ich.
Ja. Da bin ich auf deiner Seite.
Ich habe die ganze Zeit geredet und habe gedacht, ist der weg? Ist der weg? Der sagt gar nichts. Und dann habe ich gedacht, ich rede jetzt einfach mal und guck, wie lange er. Und dann habe ich gedacht, oh, die, wie sagt der Roman immer, die prima Ballerina, die war, ist beleidigt.
Nein, ich warte einfach, bis du deinen Satz beendet hast, deinen Vortrag. Den fand ich ja auch interessant. Ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass du mal irgendwann zum Punkt kommst.
Entschuldigung, ja, es mag sein, dass ich manchmal ein bisschen ausrufe. Jetzt, was entgegne doch mal.
Was soll ich denn da entgegnen? Also das Hauptproblem ist doch eigentlich aktuell in den USA, dass du da ein Land hast, das schon extrem gespalten wurde von einem Präsidenten. Und jetzt muss ja eigentlich der neue Präsident erstmal dafür sorgen, dass die Spaltung zumindest, also du wirst es nicht komplett rückgängig machen können, aber dass du zumindest so ein paar, die vielleicht sich gerade in den letzten Wochen dann auch durch diese, oder Monaten durch diese ganzen Corona-Maßnahmen dann vielleicht eher dann Richtung Trump gewandt haben und so. Ich kann es nicht richtig fassen, weil ich nicht in den USA bin. Weißt du, ich meine, ich kann mich nicht mit einem normalen Farmer unterhalten und den fragen, was ist der Grund, warum du glaubst, dass mit Trump irgendwas besser werden würde? Ja, du kriegst natürlich dann irgendwelche Wahlumfragen oder kannst dir angucken, was Leute auf diverse Fragen so geantwortet haben. Du findest schon so ein allgemeines Meinungsbild. Aber was mir fehlt, ist vor allem mit Leuten zu kommunizieren, wie ich es jetzt zum Beispiel hier in Deutschland machen würde. Einfach mit ganz normalen Leuten, die ich auf Arbeit treffe, mit denen ich ein Bier trinken gehe. Ich finde, da kriege ich dann mehr mit, als wenn ich, das muss ich nochmal sagen, wenn ich es halt auf so einem Tagesthemenniveau mir reinziehe, was dann in den Staaten passiert. Da ist halt mein Eindruck, dass das Land extrem gespalten ist, dass es aber fast gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern wirklich nur noch um wie so eine Art Fankultur da herrscht. Also du bist jetzt einfach dafür, weil das ist halt, weil du musst halt dafür sein. Das ist dein Team, auf das hast du gesetzt, und wenn du jetzt praktisch sagst, nee, ich wandle mich da von meinem Gedankengut her, dann ist es eher, wie eine Niederlage, eine persönliche für dich. So kommt es bei mir zumindest an. Und das wird für mich jetzt spannend zu beobachten sein, wie Biden es schafft oder schaffen möchte, dass die ganz normalen Leute, die vielleicht jetzt auch auf die Trump-Seite so ein Stück weit gewandert sind, dass er die wieder davon überzeugt, dass eigentlich die Herangehensweise der Demokraten die erstrebenswerte ist. Da bin ich einfach mal gespannt drauf, ob es gelingt, diesen enormen Graben ein Stück weit wieder zuzuschütten, das Land zusammenzubringen und einfach wieder für halbwegs normale Verhältnisse in dieser Demokratie zu sorgen. Weil aktuell ist es ja, also wenn ich mir das so anschaue, ja, und du hättest mir vor 20 Jahren erzählt, dass die Staaten, in den Staaten solche Verhältnisse vorherrschen, ja, auch was der Rückschritt in Sachen Rassismus und so angeht, ja, das hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Also ich bin wirklich rückblickend bin ich da wirklich geschockt fast schon, wie sich das alles entwickelt hat. Und da bin ich gespannt, wie sich das jetzt nun weiter gestalten wird unter Biden. Und daran muss er sich messen lassen. Das wird für mich das Entscheidende sein, ob es Biden schafft, die Staaten ein bisschen mehr wieder zu vereinen und dann vor allem, sag ich mal, für seine Nachfolgerin oder für seinen Nachfolger halbwegs normale demokratische Verhältnisse zu hinterlassen. Weil die sind für mich jetzt momentan nicht gegeben. Das, was da abgeht, ist Wahnsinn.
Also, eigentlich. Ich finde, das ist erstens, es ist illusorisch, dass nur Biden, dass eine Person irgendwie 200 Millionen Leute.
Das meinte ich doch vorhin auch mit Trump. Das ist natürlich nicht nur eine Person, aber es ist ja der, an dem wir es festmachen, so wie du Trump.
Ja, aber bei Trump kannst du den Hass wirklich an der Person festmachen.
Das stimmt.
Weil was ich da meine, ist, ich finde es fast unfair, ja, also nicht wirklich unfair, ich verstehe, du hast ja recht. Daran wird man ihn messen auch. Aber es ist natürlich unfair, dass Biden jetzt versuchen muss, die Zahnpasta zurück in die Tube zu bekommen. Ich will noch sagen davor, ich war genauso, ich habe das genauso gehabt. Hätte mir in den 80ern oder nee, vor allem in den 90ern, so Ende der 90er jemand erzählt, dass es irgendwann dann in Russland Homos gejagt werden, dass in Polen es LGBTQ-freie Zonen gibt, so Horrorgeschichten. Ich hätte das alles nicht geglaubt, dass es in Amerika so abgeht, hätte ich nicht geglaubt. Dazu muss man aber sagen, dass Trump diesen Rassismus nicht geschaffen hat, sondern er hat ihn geerntet. Die Leute, die dann jetzt auf einmal diese Sachen sagen, Entschuldigung, darf ich bitte, ich mache nur Spaß. Genau, das wollte ich eigentlich sagen, bevor du mich unterbrochen hast.
Ja, Entschuldigung.
Nein, er hat den Rassisten auf einmal die Angst genommen, ihren Rassismus öffentlich auszuleben, weil die haben gemerkt, ich darf es jetzt auch. Und das findet man ja überall. Also man sieht es ja zum Beispiel auch in Deutschland, seitdem die AfD und diese Pegida und so, dass jeder Depp im Internet denkt, jetzt kann ich endlich mal sagen, was ich will. Ich glaube, dass es für Biden so schwierig wird, weil die Leute, die Trump gewählt haben und nicht Biden, die haben das ja ganz oft nicht nur gemacht, weil sie denken, Trump ist der Beste, das finden sie übrigens wirklich. Die haben auch Angst vor Biden. Die denken, der bringt jetzt den Kommunismus, nimmt ihnen ihre Waffen weg. Ich meine, du musst dir mal die O-Töne angucken, was Trump teilweise erzählt hat, was die Demokraten vorhaben. Das ist so krass und dreist.
Aber ist das nicht eine Bildungsfrage,
Philipp? Abtreibung nach der Geburt und sowas hat er behauptet, dass die das machen würden. Ist es eine Bildungsfrage? Was ist eine Bildungsfrage?
Naja, dass die Leute diesen Kommunismus-Quatsch glauben.
Ja, natürlich ist es eine Bildungsfrage, aber für Amerikaner, die haben schon immer, muss man dazu sagen, wesentlich weniger als wir Erfahrungen mit Sozialsystemen gehabt. Die kennen das von der Polizei und von der Feuerwehr. Aber vom Krankenhaus, vom Arzt, von was weiß ich was, da finden die das alle total, die denken dann, jetzt kommt Russland.
Moment, Kommunismus. Aber gab es nicht mal so, also jetzt, vielleicht weißt du das besser, weil ich habe es ja, wie gesagt, nur so über die Tagesthemen verfolgt, diesen ganzen Wahlkampf, aber gab es nicht mal diese Umfrage, wie viele Amerikaner Obamacare befürworten und wie viele eben nicht, und dann war das eine überwältigende Mehrheit, oder zumindest, vielleicht nicht überwältigend, aber eine Mehrheit war auf jeden Fall pro Obamacare und fand das gut, dass das so...
Naja, aber und alle anderen wissen wahrscheinlich nicht, warum sie dagegen sind, weil sie irgendeinen Schwachsinn aufgesessen sind.
Ich meine, das ist ja ein Problem.
Trump hat ja von Anfang an gesagt, dass er Obamacare abschafft und ein viel besseres System einbringt. Und immer, wenn er gefragt wurde, was genau macht ihr dann, hat er gesagt, oh, it's gonna be a great system, it's gonna be incredible, it's better than all, you all gonna be taken care of.
Ja, aber nochmal ganz kurz, das Problem ist ja nicht nur Obamacare oder das Gesundheitssystem. Du hast ja auch schon ein extremes Problem, wenn es einfach darum geht, dass ehemalige Studenten ihre Kredite zurückzahlen
Schulden,
müssen.
Ja, ganz schlimm.
Diese Verschuldung, diese extreme Verschuldung. Und dann kommen wir natürlich, klar, Gesundheitssystem ist auch so ein Thema, wo es dann auch darauf ankommt, wie viel Kohle hast du, ob du dich dann überhaupt noch behandeln lassen lassen kannst. Also das ist ja schon absolut irre eigentlich für ein modernes westliches Land, dass es darauf ankommt, wie viel Geld du hast. Und wenn du eben keins hast, dann kann es auch sein, dass du halt einfach im Krankenhaus Wartezimmer verreckst. Das ist halt, das genau. Gab's, die Fälle gab es ja schon.
Unglaublich, ja.
Es gibt und es das ist doch etwas, da kann es doch eigentlich nur an der Bildung liegen, dass Leute nicht verstehen, dass ein solidarisches Gesundheitssystem sinnvoll ist. Das bedeutet ja nicht, dass alle das Recht auf gleiche Behandlung haben, aber dass alle das Recht auf eine Grundversorgung sozusagen haben. Genau. Und da kann ja, also einfach mal logisch gedacht, kann ja kein Mensch etwas dagegen haben, weil ja niemand weiß, wie es mal in seinem Leben läuft. Also du kannst ja immer zum Betroffenen werden.
Ja, aber weißt du was? Ich kenne Menschen, die libertär sind, ja. Das ist übrigens die Gattung, die denkt, die haben die Weisheit mit der Schaufel gefressen. Ja? Und die finden, jeder kann doch für sich selber sorgen. Warum muss ich für die anderen sorgen? Das ist doch fair. Jeder hat doch die Chance, sein eigenes Healthcare zu machen. So denken die. Und die finden das auch völlig cool. Und der Markt regelt das. Und
aber das ist dann eine total naive Denke. Und hat sich ja schon, es wurde ja schon mehrfach wieder.
Nein, das Schlimme ist, sie ist nicht naiv. Das würde ich nämlich noch verstehen. Sie ist bösartig. Sie gehen nämlich gar nicht davon aus, dass sich die Leute das leisten können, sondern sie denken dann einfach, ja, Pech. Wir haben aber gesagt, jeder muss sich halt selber drum kümmern. Können wir nichts dafür? Ich arbeite hart, ich kann mir es leisten. Und
aber wenn du jetzt weiterdenkst, also vielleicht kannst du mich da korrigieren, aber glaubst du nicht, dass mit einem funktionierenden Gesundheitssystem die USA bessere Chancen gehabt hätte, die Corona-Pandemie zum Beispiel, ich sag mal, wirtschaftlich erträglicher zu gestalten? Weil ich glaube wirklich, dass das mit eines der Hauptprobleme ist, warum in den Staaten die Corona-Pandemie, also ich glaube, das ist relativ klar, dass es wirklich in den Staaten am schlimmsten wütet und vor allem die größten wirtschaftlichen Schäden hervorruft. Ja. Und ich glaube schon, dass es einfach auch daran liegt, dass zum Beispiel dann viele nicht ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen, weil sie denken, okay, da kommt jetzt eine große Rechnung auf mich zu. Dann sitze ich halt einfach zu Hause mit meinen 4 Kindern, mit meinen Großeltern in einer, keine Ahnung, 3-Zimmer-Wohnung, weil mehr kann ich mir nicht mehr leisten, weil natürlich dann auch so Arbeitslosengeld und so, das muss ich auch mal vorstellen, das gibt's halt nicht. Du bist halt arbeitslos und sitzt dann zu Hause und bekommst von heute auf morgen keine Kohle.
Es gibt schon Foodstamps und solche Sachen, aber du hast recht, es gibt diese Sicherheitsfangnetz weniger als bei uns. Und meine Mutter ist in New York, als sie in New York gelebt haben, meine Eltern, ist die ausgerutscht irgendwie oder gestolpert und hat sich irgendwie die Ellenbogen gebrochen. Ey, du hast dir machst überhaupt keine Vorstellung, wie viel Kohle das gekostet hat. Ich glaube, es hat irgendwie 19.000 Euro gekostet, Dollar gekostet für die erste Geschichte und dann diese Operation mit den Schrauben und allem. Für jemanden, der jetzt nicht wie mein Vater so einen Job hatte damals, den er hatte, ist das, ja, dann musst du halt deinen Arm ein bisschen schief zusammenwachsen lassen.
Ja, wir lachen, aber es ist ja so. Es ist ja tatsächlich.
Nee, es ist wirklich. Guck dir so. Sicko von Michael Moore an, es ist schrecklich. Ich habe in dem Film bitterlichst geweint, wie Mitleid. Also, aber es gibt solche Sachen auch hier. Lass uns, bevor wir zum reinen Politik-Cast.
Apropos geweint, dann habe ich eine schöne Überleitung. Ich hatte eine Träne im Auge am Sonntagmorgen.
Aha.
Ja. Und zwar lag ich im Bett. Meine Frau stummerte noch seelenruhig neben mir.
Das nennt sich Vorfreude und das heißt Penis, nicht Auge.
Ja, guck mal an. Und ich war wie immer gegen 6 Uhr schon wach und dachte mir, oder war es 6:30 vielleicht auch, dachte mir so, was machst du jetzt? Ach, guckst du dir einfach ein bisschen MMA an. Dann habe ich mir...
Oh nein, und ich habe es diese Woche nicht gesehen, ich bin gespannt.
Habe ich mir Glover Teixeira gegen Marreta, Thiago Santos, angeguckt. Spektakulärer Kampf, großartiger Kampf, einfach wirklich ein Kampf, den man gesehen haben muss, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe, weil natürlich Glover Teixeira gefühlt seit 1000 Jahren dabei, es sind von mir 10, aber er ist halt eher, sag mal, ein oldschooliger Typ und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass er jetzt dann nochmal große Chancen hat auf einen Titelkampf, aber ja, er hat ja den Kampf gewonnen und dementsprechend hat er jetzt auch wieder durchaus Argumente, einen Titelkampf zu bekommen, seinen zweiten. Und bei Marreta, also Thiago Santos, dessen Karriere habe ich wirklich schon ganz, ganz früh mitverfolgt. Den fand ich einfach, ich habe den Typen gesehen und dachte mir so, geil. Also einfach so ein Typ wie ein Gott, einfach wirklich super durchtrainiert.
Passiert es öfter, dass du so halbnackte Männer siehst und denkst, boah,
ja, es passiert mir sehr oft. Also ich merke das schon, dass ich finde es auch nicht schlimm, dass ich attraktive Männerkörper schon bewundere. Absolut. Und das macht auch ganz viel aus, dass ich dann Kämpfer zum Beispiel ganz anders bewerte. Also ich schaue mir die an und verzeihe denen dann zum Beispiel technische Fehler eher als Kämpfer, die jetzt, sagen wir mal, nicht in das klassische Schönheitsideal passen. Das fällt mir ganz oft auf. Luke Rockhold ist das Paradebeispiel. Also ich war ein riesen Fan lange von Luke Rockhold, obwohl ich eigentlich immer schon gesehen habe, dass der hier und da seine Schwierigkeiten hat. Aber ich habe den halt immer gesehen und dachte, der sieht einfach geil aus. Ich möchte, dass der erfolgreich ist. Ich möchte, dass Luke Rockhold so ein Posterboy dieses Sports wird, weil er halt, der ist halt ein wahnsinnig schöner Mann, muss man halt einfach mal so sagen. Und also
wie findest du Costa?
Ja, das ist jetzt nicht so mein Ding.
Finde ich nämlich auch nicht. Ich finde den echt, der wirkt, der hat sowas. Ich meine, das ist eigentlich so unfair, ja, weil diese Personen haben mir nie was gemacht und ich kann das nicht mal wirklich fundiert unterbauen. Aber ich finde auch Ronaldo so scheiße. Ich weiß auch nicht. Und der wirkt auch
ja, gut, bei Ronaldo liegt's aber. Hannes,
aber ich finde, der Costa wirkt genauso eitel und dumm. Und wenn man übrigens eins merkt, ist, dass Paulo Costa, den wird man nie wieder in einem UFC-Ring sehen, glaube ich. Oder vielleicht noch ein, zwei Mal. Aber der ist so scheiße blöd. Der schaufelt sich seit seiner Niederlage, schaufelt der sich im Internet sein eigenes Grab. Der kam jetzt letzte Woche wieder mit einer neuen Erklärung, warum er verloren hat. Nämlich, er war irgendwie, hat schlecht geschlafen, ihm ging es nicht gut und er hatte irgendeine Verletzung angeblich. Und dann lauter so Scheiße, wo dann irgendwann denkt, ey, du gibst dem Easy jeden Tag neues Futter. Und der Easy, also ich habe noch nie jemanden so lange auf eine Leiche eintreten und pissen sehen, wie er es mit Costa im Internet macht. Er ist der König der Memes. Und aber gut.
Bei Ronaldo muss ich ganz kurz noch einwerfen. Da hat es natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass er sehr wahrscheinlich irgendwann Ende der 2000er diese Catherine Mayorga sexuell missbraucht hat und damit ist der Mensch...
Ronaldo, okay.
Ja, hast du die Football Leagues damals, hast du die Nummer nicht mitbekommen, als das...
Ja, aber ich frage mich immer, solange da es keine Gerichtsentscheidung gibt und sowas, weiß ich, halte ich mich da immer zurück zu glauben, also so da dadurch dann daraus...
Ich empfehle dir
andererseits,
ich empfehle dir
Michael Jackson ist meines Wissens, meines Erachtens ein Kinderficker.
Ja, ich empfehle dir das Buch Football Leagues. Du wirst wahrscheinlich zuerst denken, oh, was will ich denn mit sowas? Aber es ist wirklich wahnsinnig interessant, vor allem also der Teil, wo es dann um Ronaldo geht und um die Geschichte mit Catherine Mayorga. Also da bleiben eigentlich wenig Fragen offen, möchte ich mal so sagen. Und da gibt es auch genügend Belege, die im Endeffekt... Du sitzt da, liest das Buch und denkst dir, wie kann dieser Mensch überhaupt noch so zum einen frei rumlaufen und zum anderen so angehimmelt werden von so vielen Menschen?
Money, 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 money.
Ja, es ist klar, aber es ist so unfassbar unerträglich, das zu lesen, zu lesen, was die Frau über diese Nacht erzählt, wie mit ihr danach umgegangen wurde, das macht einen fertig. Und am liebsten würdest du echt nach Turin fahren und dem Ronaldo einen in die Fresse zimmern, was natürlich überhaupt nichts bringt, aber es ist einfach nur erschütternd, muss man sagen. Deswegen hat der Typ bei mir sowieso komplett verschissen. Und Paulo Costa, da ist es halt einfach, ja, also wenn es jetzt wirklich ums Aussehen geht, ist halt, finde ich jetzt nicht so attraktiv. Aber zurück zu diesem Kampf, davon wollte ich dir eigentlich erzählen. So, der Kampf ist...
Ich habe ihn noch nicht gesehen, wenn es irgendwie möglich ist, nicht zu spoilern, aber...
Ich habe es ja schon gesagt, dass Teixeira gewonnen hat.
Jetzt hast du es nochmal gesagt, du Vollspacko.
Deswegen habe ich es auch nochmal gesagt.
Ich habe es beim ersten Mal nicht gehört, oh, du bist so ein...
Macht ja nichts. Aber pass auf, du musst Kämpfe auch manchmal als Kunst genießen. Also guckst dir einfach an und genieße Runde für Runde und du wirst sehen, es ist eigentlich alles drin, was MMA ausmacht und damit möchte ich es dann auch schon mal belasten. Ja, guck dir den Kampf einfach an, ist ein wunderbarer Kampf. Und ganz am Ende gibt es eine Szene, jetzt muss ich natürlich schon sagen, also ich habe es ja mehr oder weniger schon gespoilert, also Teixeira besiegt Machetta und beide sitzen auf dem Boden. Und für Thiago Santos sollte das schon so dieser Comeback-Kampf werden, nachdem er ja gegen John Jones einen guten Kampf gezeigt hat, leider verloren hat, sich schwer verletzt hat, lange wieder Aufbautraining betreiben musste und erstmal gesund werden musste. Und jetzt wollte er sozusagen seinen zweiten Run starten und hat sich, glaube ich, schon Chancen ausgemalt, dass er dann irgendwann doch nochmal den Light Heavyweight-Titel tragen kann. Und jetzt kommst du da zurück gegen einen älteren Kämpfer, den du, gehe ich einfach mal davon aus, den du halt einfach eher so als Aufbaugegner siehst. Ja, also schon, klar, es ist ein guter Kämpfer und so, aber eigentlich musst du den besiegen. Und er hat auch mehrfach die Chance dazu, muss man dazu sagen. Und es liegt einfach nur daran, dass Glover Teixeira ein absoluter Gott ist in dieser Sportart und auch im Grappling, dass er den Kampf nicht für sich entscheiden kann, also Thiago Santos. Und dann siehst du Thiago Santos, wie er einfach merkt, wahrscheinlich war es das. Wahrscheinlich werde ich nie einen Titel tragen. Also du merkst einfach, wie er das in diesem Moment realisiert. Der wird sich wahrscheinlich den Kampf angucken und wird heute schon wieder anders darüber denken. Aber in diesem Moment spürst du einfach, was da passiert ist. Und dann geht Glover Teixeira hin, der gerade einen seiner größten Siege eingefahren hat, kurz davor steht, einen WM-Titelkampf zu bekommen und spricht mit ihm. Und du, also ich verstehe kein Portugiesisch, aber du verstehst so ein Stück weit die Körpersprache und du merkst einfach, wie ihm sagen will, hey Junge, du bist... Also so gut habe ich es fast selbst vom Portugiesen bzw. vom Brasilianer noch nicht mal gehört, deswegen Hut ab an der Stelle. Aber auf jeden Fall siehst du halt, wie er da hingeht, ihn aufbauen möchte. Und dann habe ich echt, da ist mir echt eine Träne über die Wange gelaufen, weil ich so dachte... Hey, du hast von Thiago Santos wirklich diese Karriere mehr oder weniger von Beginn an mitverfolgt. Du hast einfach gesehen, dass das ein unfassbarer Athlet ist, der sich technisch immer weiter verbessert hat. Also am Anfang war es halt einfach nur ein Typ mit unfassbarer Power, der jeden sofort K.O. geschlagen hat, der die Deckung nicht rechtzeitig hochbekommen hat oder den Kopf nicht aus der Gefahrenzone gebracht hat. Und er hat sich aber dann immer weiterentwickelt. Du hast einfach diesen Weg mitverfolgen können, wie er immer besser wurde. Und in dem Moment war das für mich auch so ein Abschluss mit diesem Kämpfer. Und das hat mich irgendwie traurig gemacht, weil ich ihm so viel zugetraut habe. Und ich weiß noch, dass ich bei MMA-Radio-Zeiten und auch bei Ricky MMA ganz oft immer davon gesprochen habe, dass das einer meiner absoluten Lieblingskämpfer ist, obwohl ich eigentlich sowas gar nicht habe. Also es gibt für mich nicht den Lieblingskämpfer. Es sind nur ganz, ganz, ganz wenige Kämpfer, die ich als Lieblingskämpfer bezeichnen würde. Und das liegt meistens an so einem an so einem Auftreten, das sie haben und natürlich an der Art und Weise, wie sie kämpfen. Und das war bei Thiago Santos immer der Fall, dass mich das wahnsinnig irgendwie auch inspiriert hat manchmal so, weil ich so dachte, hey, ist doch so geil, wie so ein 25, 26-jähriger Kämpfer noch solche Steps machen kann, der eigentlich nur vom K.O.-Schlagen her bekannt geworden ist, also nur durch Kraft überzeugt hat und nie durch Technik, nie durch Ground Game und überall entwickelt er sich Schritt für Schritt weiter und es gelingt ihm sogar dann irgendwann einen Titelkampf gegen John Jones zu bekommen. John Jones muss danach gestützt das Octagon verlassen, ja, und alle sagen danach, hey, es hat nicht viel gefehlt und Thiago Santos hätte diesen Kampf gewonnen. Und das fand ich so beeindruckend. Deswegen war das für mich ein ganz emotionaler Moment, muss ich sagen. Also das hatte ich noch nie, dass ich wirklich nach einem Kampf eine Träne verdrücken musste. Aber das war
am Sonntag. Das ist schade, weil er hat mal UFC 145 hat er den jetzigen John Jones Gürtelhalter
gefinisht. Jan Blachowicz.
Genau.
Ja. Also mehr habe ich auch nicht gesehen am Sonntag, muss ich dazu sagen. Das war der einzige
Kampf. Guckst du eigentlich noch diese ganzen, also bei mir ist automatisch in meiner Newsfeed Algo auf YouTube, habe ich so verschiedene MMA-News-Geschichten und da geht schon einiges ab. Also gerade, was jetzt mit John Jones passiert, ich glaube sogar Izzy und Blachowicz
wurde announced von Dana White, ja.
Ja. Und Asshole on the place to be, Conor McGregor scheint in Topform zu sein. Ja, ich hoffe, dass der ab jetzt nur noch aufs Maul kriegt. Ich hoffe, dass der Tag, diese Abwahl Trumps es wieder uncool macht, ein Arschloch zu sein.
Nein, bei Conor McGregor muss ich ganz ehrlich sagen, hat das Ganze... Das, was ihn ausgezeichnet hat, das Besondere, ist komplett flöten gegangen. Eigentlich schon mit dem Diaz-Kampf, den er verloren hat. Aber da hat er es dann ja zumindest geschafft, das Rematch für sich zu gewinnen. Und dann kam halt diese Khabib-Nummer. Und ganz ehrlich, damit war eigentlich dieses Kapitel McGregor für mich erstmal erledigt. Auch schon mit der Floyd Mayweather-Geschichte. Das war mir auch schon too much. Also das war zwar unterhaltsam. Also weißt du, diese Pressekonferenzen, das war zwar unterhaltsam.
Ja, aber das war noch nur für die Leute. Es gibt ja hier einige Leute, die zuhören, die es nicht hören. Es war, irgendwann hat die UFC gemerkt oder Conor McGregor, dass die Pressekonferenzen, wo vorher nur Presse war und die Weigh-ins, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und bei diesem Mayweather-Conor-McGregor-Fighter haben die, glaube ich, 2 oder 3 auf verschiedenen Orten der Welt in Anführungszeichen Pressekonferenzen gehabt. Das war wie ein Konzert.
Das ging aber nur darum.
Voll mit Menschen. Und der Floyd Mayweather saß eigentlich meistens und Conor McGregor hat ihn einfach so übel beleidigt und teilweise auch so rassistisch. Es war so arm, es war so eine Clown-Show.
Ja, das ist nichts Neues Sport gewesen so im Boxen. Also diese Pressekonferenz vor Publikum ist eigentlich relativ normal.
Nein, aber
und auch die Weigh-ins und so, das gab es bei der UFC schon immer.
Aber nie, ich weiß, aber nicht so wieder.
Nicht in dem Ausmaß.
Es waren die absoluten Rekorde. Also nicht in dem Ausmaß. Da waren teilweise 100.000 Leute praktisch.
Naja.
Warte, das gucken wir mal kurz. Machen wir mal.
Nein, 100.000 waren nicht. In Toronto, kannst du gucken, Toronto war die größte Crowd. Ich meine, das wären so um die 20.000 gewesen. Toronto war auf dieser Pressetour die
20.000, Mann, so viel kommen nicht mal zum
Happy Day Podcast.
Nee, zum KSC.
Moment, ja, da bauen sie ja Stadion um, deswegen. Nein, mir ging es ja eigentlich nur darum, dass ich nochmal unterstreichen wollte, dass dieses Besondere sozusagen, was Conor McGregor mal mitgebracht hat, nämlich diese große Fresse und danach es auch im Oktagon zu beweisen sozusagen, das hat er ja komplett verloren, indem er dann zum einen von Mayweather komplett niedergestreckt wurde. Da kann man natürlich sagen, ja, aber der eine ist natürlich ein dekorierter Weltmeister und der andere bestreitet seinen ersten Profikampf. Aber damit musst du halt dann irgendwie auch dealen. Also wenn du dich so misst verbal mit einem Kämpfer und ankündigst, du knockst ihn aus, dann werden natürlich die Leute später dann auch diesen Kampf dementsprechend bewerten. Und ganz schlimm war das Ding natürlich gegen Khabib, weil du halt einfach gemerkt hast, dass er in dieser Elite-Liga nicht mithalten kann. Also,
ja. Nee, und dann weißt du warum auch, er hat, wenn du deine Erfolge halt nicht mehr so, also ich meine, er hat ja davor schon blaues Auge praktisch mit in die Pressekonferenz noch immer von Nate Diaz getragen. Und er weiß, oder er hat für sich in seinem nicht allzu intelligenten Kopf gemerkt, ey, wenn ich hier die Fresse aufhalte, umso mehr ich das mache, umso größer werde ich, umso wichtiger werde ich, ich muss die Fresse aufhalten. Wie mache ich das mit Shocking-Aussagen? Und was macht er? Er beleidigt Khabib bezüglich seiner Religion aufs Tiefste.
Ja, ich weiß, das hat bei dir große Spuren hinterlassen und das zu Recht, muss ich sagen.
Nein, aber ich finde einfach, es geht gar nicht drum, übrigens über Religion geht es gar nicht, ich mag einfach so Bullies nicht. Und es mag ja, ich finde es okay, weil ich bin ja selber unter Freunden ein Bully, wenn es um lustige Jokes geht oder so. Ich finde ja nicht, dass wir alle alles lieb und nie einen Joke machen, weißt du, ich finde es völlig okay. Wenn ich vor einem Jahr mein Atelier-Chef frag, hey, wie soll ich denn das Ding da oben dann malen? Und er sagt, hier, nimm den Gabelstapler, wir haben da vorne so einen Käfig, da kannst du dich reinstellen und dann kann man das so wie so ein Hocharbeiter nutzen. Er sagt, obwohl, der geht ja nur bis 250 Kilo. Ist das was, dass ich dann denke, wow, das ist Fatshaming oder so? I don't give a shit. Aber es gibt so ein Ding, diese Art von Bully-Kacke, die einfach zu weit geht. Und weißt du, wo für mich es komplett zerbrochen ist, ist, als er verloren am Zaun da saß im Ring und Khabib, der völlig zu Recht völlig emotional war, weil den hat das alles tief getroffen und seine Familie und der hat auch so absichtlich, weißt, der macht das, was weh tut, so die Tadschikistan, das sind so das am wenigsten geehrte Volk da und hat da voll über die abgedingst, einfach nur um den anderen böse zu machen. Und wenn dann der Khabib, der wahrscheinlich auch nicht eine Doktorarbeit in Psychologie, obwohl man weiß es nicht, man muss immer vorsichtig sein, aber dass der dann böse auf ihn hingeht und Conor McGregor hörbar sagt, hey, it's not personal, it's all about business. Das ist der ärmste, feigste, klein Piss,
wie ich mich immer da muss ich sofort, in diesem Podcast. Nee, da muss ich sofort
nein, jetzt, nein, du musst jetzt nicht, ich bin noch nicht fertig. Er ist ein kleines, feiges Arschlochwürstchen, der die ganze Zeit, nein, ich bin noch nicht fertig. Der hingeht, jemanden so beleidigt und dann noch so tut, hey, ich mach das doch nur, damit wir bessere Zuschauerzahlen bekommen. Walk the walk, wenn du talk the talk, dann walk the walk, weißt du? Aber nicht immer groß machen und dann so, hey, es war doch alles gar nicht so gemeint, das weißt du doch. Nee.
Also jeder, der sich in so ein Oktagon stellt, jeder.
Ja.
Egal, wer da jemals drin stand, den kannst du einfach nicht mehr als Feigling bezeichnen. Das ist einfach schon, du musst dir einfach vorstellen, was in dem Moment passiert.
Nein, so meine halt, ich das doch nicht.
Ja, aber was er doch da macht.
Arschloch-Move.
Nein, aber guck mal, was er doch da macht in dem Moment. Ist doch ganz normal. Also, ich verstehe es sogar fast schon, dass er es perfektioniert hat, diese Hypewelle mitzureiten. Das hätte, glaube ich, jeder gemacht. Also, wenn du merkst, die Leute klicken auf deine Art und Weise, wie du vorher den Trash
kaufst. Nein, hättest du das gemacht, hättest du so Zeugs zu jemandem gesagt.
Moment. Du fängst ja nicht damit an, dass du jemanden aufgrund seiner Religion irgendwie angehst, sondern das steigert sich. Das ging, im Endeffekt ging es ja damit los, dass er nach seinem ersten MMA-Kampf, nach seinem ersten UFC-Kampf in Schweden gesagt hat, Dana White 50 G's Baby. Und alle fanden das so geil, wie er danach diesem Kampf das ins Mikrofon ruft. Und das war halt einfach lustig und das war cool. Und danach hat er sich halt hingesetzt, hat seine Story erzählt, dass er gesagt hat, er hatte keine Kohle mehr und diese $50,000 haben ihm mehr oder weniger den Arsch gerettet. Und auf einmal bekommt dieser Kämpfer, der einen geilen Kampf gezeigt hat, noch so einen Background. Und du, sag mal, also fieberst so ein bisschen für den mit. Du gönnst es ihm einfach, dass er jetzt erfolgreich ist, ja, dass er sozusagen vom Arbeitsamt zum erfolgreichen Kämpfer wird. Das gönnst du ihm. Und dann merkst du, dass er halt auch rhetorisch enorm begabt ist. Und dann ging das los. Die nächsten Kämpfe waren ja dann nicht so, dass er dann direkt die Leute immer fertig gemacht hat, sondern der hat sich immer so ein paar Sachen rausgesucht, hat sich so ein bisschen darüber lustig gemacht, aber es war immer ein gewisser Respekt war immer spürbar an seinen Aussagen. Und das hast du auch nach dem Kampf immer wieder gemerkt, dass Conor McGregor schon die Kampfkunst an sich schätzt und auch dem Gegner Respekt zollt. Sowohl im Sieg als auch in der Niederlage. Und dann gab es halt immer wieder diesen nächsten Step, weil die Leute auch erwartet haben, dass du nächsten Step gehst. Ja, bestes Beispiel da wieder, Jose Aldo. Ja? Die fahren nach Brasilien. Was macht Conor McGregor? Er stellt sich oberkörperfrei in eine brasilianische Bar, nimmt das Bild von Jose Aldo und zerreißt es von den Brasilianern. Und in dem Moment saß, glaube ich, fast jeder MMA-Fan vor dem Fernseher und hat sich gedacht, holy shit, das ist ja der Hammer, was er da macht. Und es war lustig, es war geil. Die Leute sind ausgeflippt. Es war einfach ein mega Move in diesem Moment. Dann gibt es die Pressekonferenz in Irland. Komplett surreal. Also wer sich noch nie für MMA interessiert hat, schaut euch die Pressekonferenz in Dublin an. Conor McGregor und Jose Aldo. Ihr müsst euch nur die ersten 10 Minuten anschauen, wie dieses Publikum völlig explodiert und Conor McGregor dann noch den Titel von Jose Aldo stibitz, sage ich jetzt mal. Das war etwas, das hat man vorher noch nie gesehen und es war in dem Moment einfach pure Unterhaltung und du dachtest trotzdem, Alter, wenn du gegen Jose Aldo kämpfst, du wirst deine größte Tracht Prügel kassieren deines Lebens. Und dann
ich will doch gar nicht absprechen, dass das total spektakulär ist und dich das total anspricht und natürlich ist auch jeder, ich weiß, dass ich das hochgeschaukelt hat, das verstehe ich auch alles, aber alles, was du auch dieses weg, es hat sowas Respektloses und Unsportliches. Und ich mag
was
Unsportlichkeit
jetzt?
Nicht.
Was jetzt?
Alles,
was
also dass er zum Beispiel bei einer Pressekonferenz sich den Gürtel schnell wegschnappt von einem anderen. Das ist so. Weißt du was?
Das ist,
vor allem in Amerika.
Das ist part of the show.
Aber das ist so billig.
Es ist doch auch unsportlich so, zu sagen, ich hau dich in der dritten Runde K.O. Das sagt doch auch jeder andere.
Pass auf. Nein, hör mal kurz zu. Was ich sagen will, ist, es gibt auch Leute, die ganze Zeit respektvoll sind, cool sind und trotzdem gewinnen. Es gab es schon immer und es gab immer die Fresse aufgerissen haben. Und ich finde diese despektierlichen Bemerkungen, übrigens, mir geht es da nicht nur darum, dass er gegen Religion, er hat wirklich alles gemacht, um diesen Menschen, seine Familie und alles so ich weiß überhaupt
nicht,
was das
für eine Kultur zu groß ist. Ja, also er
nein!
Hat, ja, aber es war auch jetzt nicht so, ja, aber es war nicht so, dass er seine Familie da beleidigt
auch
hat.
Auch das hat er gesagt. Dein Vater kennen sie da oben auch so und alle.
Ich finde, da übertreibst du jetzt einen Ticken. Also,
nein, guckt euch bitte diese Pressekonferenz an, sagt mir irgendjemand, oh, Philipp, der war doch gar nicht so schlimm.
Es war nicht schlimm, aber es geht darum, dass es jetzt auch nichts war, was man so zuvor noch nie irgendwo gehört hat. Also,
Es ist ein absolut unsportliches, ekelhaftes Verhalten und ich habe lieber, wenn weniger Conor McGregors und Donald Trumps unsere Fernseher
einnehmen. Den Vergleich finde ich schwierig, muss ich hier gleich mal einwerfen.
Warum?
Weil für mich Conor McGregor und Donald Trump nichts miteinander zu tun haben.
Ja, dann, was meinst du wohl, warum ich sie in einem Satz genannt habe?
Naja, wahrscheinlich, weil beide halt so lautmouth sind, deswegen.
Nicht nur loudmouth, weil beide andere Menschen kleinieren, weil beide unglaubliche Narzissten sind und beide von nichts Skrupel haben, solange sie irgendwie gut dastehen.
Dann schau dir Conor McGregor im Fall eines Sieges und im Fall einer Niederlage an. Dann schaust du dir Donald Trump im Fall eines Sieges und einer Niederlage an.
Das ist noch das, was ich am geilsten finde. Es gibt ganze YouTube-Filmchen dazu. Conor McGregor, proud in victory and humble in defeat. Ja, was soll er denn sonst sein?
Nein, er ist auch humble in victory.
Ach, ey, ja, aber
das finde ich dann unfair, wenn du das jetzt sozusagen herabstufst.
Ich zeig dir, ich weiß nicht mehr, welcher Kampf war, aber ich habe letztens einen gesehen und da war überhaupt nichts mit humble. I said it before and I was, also es ist.
Da ging es doch darum, dass er Doppelchamp geworden ist. Das hat doch nichts mit deinem Gegner zu tun.
Nein. Was ich, mag sein, dass er auch humble im Win ist, aber ich finde es so, es ist so, wie wenn du jemanden auf der Straße sagst, ey, du geile Schlampe mit deinen, du bist eine dumme Fotze, und dann danach sagst, ich hab dich eigentlich lieb, das weißt du doch. Es war doch nur.
Nee, das ist für mich nicht vergleichbar.
Es ist.
Nee, weil jeder weiß, der in der UFC einen Titelkampf bestreitet, weiß einfach jeder, dass dieser Showpart eine Rolle spielt. Definitiv. Und das ist wichtig.
Aber wie weit muss man diesen Showpart? Es ist doch irgendwann, hat doch nichts mit dem Sport zu tun. Es wird immer lächerlicher.
Ja, aber da sind wir uns doch einig. Das diskutieren wir ja nicht. Da sind doch alle MMA-Fans sich einig in dem Moment. Das ist ja nichts, was diskutiert wird. Alle haben sich sozusagen die Hände vors Gesicht geschlagen, als Conor McGregor diese letzte Pressekonferenz mit Khabib da abgehalten hat. Alle haben sich die Hände vors Gesicht geschlagen, als er den Sackkarren dagegen den Bus geworfen hat, als er in den Bellator-Ring gesprungen ist.
Das ist ein Sportler, das sollte ein Vorbild sein.
Ja, aber das diskutieren wir ja in dem Moment nicht. Was ich diskutieren wollte überhaupt ist, dass Donald Trump von seinem Auftreten für mich nichts zu tun hat mit Conor McGregor, weil Conor McGregor von mir aus dann versucht, seine Kämpfe zu hypen und was weiß ich, und von mir aus auch außerhalb des Octagons nicht der beste Mensch ist. Das ist aber nochmal was anderes. Mir geht es jetzt hier um den Kämpfer McGregor und mir geht es um die Art und Weise, wie er versucht hat, Kämpfe zu verkaufen. Und du hast einfach gemerkt, dass das für ihn Teil der Show ist. Definitiv.
Aber das ist doch dasselbe mit Trump.
Moment, aber es geht ja schon wieder darum.
Der macht seine Rallyes, der merkt, wenn er.
Aber
wenn
für ihn, für McGregor ist das nach dem Kampf vorbei. Für McGregor macht war das nach dem Kampf vorbei. Und, ja, für Trump
ich
nicht.
Ich rede ja auch nicht über Durchhaltevermögen beider.
Nein, da geht es nicht um Durchhaltevermögen.
Verstehst du nicht, dass ich eine Parallele sehe zwischen Conor McGregor, der merkt, wenn ich richtig böse Kommentare und shocking shit, dann zieht es Leute an. Und Trump, der gesagt hat, they bring rapists, they bring whatever. Und die ganzen Medien haben am nächsten Tag drüber gesprochen. Und dann, ab dem Moment hat er diese Kuh gemolken ohne Ende. Und ich finde schon, beides Bullies, beides, und ich will nicht sagen, dass geile Kämpfer, dass ich nicht Conor McGregor auch schon cool fand oder wie er gekämpft hat, aber im Grunde, was ich sagen will, ist, ich habe lieber weniger solche Typen im Fernsehen. Und ich finde, wenn ich übers Fernsehen rede und über dicke Sprüche, übrigens auch Donald Trump sagt ja dann, wenn er mit Bob Woodward in einem Zimmer steht, sagt er auch, ja, ich weiß es, ich versuche den Virus runterzuspielen und er ist sehr gefährlich und tödlich und bla bla bla, aber und auch dieser andere Axios-Moderator, wo er gesagt hat, aber warum sagen sie das dann den Leuten, wenn sie das gar nicht denken oder so, und er so, they want to hear it, they love me for it, also es ist Ich finde, kannst du nachvollziehen, warum ich finde, dass bei beiden eine Parallele ist?
Also, wenn es darum geht, dass man bemerkt, dass das Publikum sich dadurch, sagen wir mal so, anders, dass man das Publikum mit der überspitzten Art zu formulieren fesseln kann, dann gebe ich dir recht. Aber das sind für mich halt trotzdem
zwei. Überspitzte Art ist aber jetzt sehr schmeichelhaft.
Habe ich absichtlich so ausgedrückt, weil es für mich auch zwei komplett unterschiedliche Felder sind. Das eine ist halt.
Ist ein Käfigkampf. Mir zu, dass die Parallele da klar ist, aber eigentlich auch wieder nicht. Du hast ja recht.
Der Unterschied ist für mich, wie sich beide nach so einer Geschichte präsentieren. Und da gibt es halt den Donald Trump, der dann weiter eskalieren möchte. Und es gibt zum Beispiel in dem
Conor McGregor, der direkt bei der nächsten Pressekonferenz genau dasselbe wieder macht. Es sei denn, er hat so einen Typ, der genauso ein Arschloch.
Es geht dann wieder darum, einen neuen Kampf zu verkaufen. Aber bei der Pressekonferenz nach dem eigentlichen Kampf.
Nichts rausgelernt.
Ja, aber bei der Pressekonferenz nach dem eigentlichen Kampf ist es definitiv nicht so.
Aber dann, ich finde, dann kann ich ihn noch weniger ernst nehmen, wenn man eigentlich immer merkt, es ist nur Schaumschlägerei. Und dann danach, wenn er verloren hat oder gewonnen hat, dann ist auf einmal doch alles nicht so gemeint gewesen. Wir wünschen euch was.
Bye.
Bye.